Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann mir gegenüber und meiner Wenigkeit Dennis Jacobs. Wir beide sind Osteopathen und belatschern euch alle 14 Tage, manchmal auch wöchentlich, mit neuesten Erkenntnissen, Stories, Anekdoten aus unserem Berufsleben und dem, was unser Berufsleben so beeinflusst. Und wir starten in das Jahr 2025. Am Tag unserer Aufnahme sind wir in der Kalenderwoche 3 und ich kann sagen, das ist schon meine absolute Black Week für dieses Jahr. Ich habe jetzt schon echt den Kaffee wieder auf und würde am liebsten wieder in Ferien gehen. Es hat gestartet, ich gehe immer einmal die Woche kicken mit Freunden, so auf dem Kunstrasen, Fußballplatz, alles cool. Und es war eine dumme Aktion, die diese Woche passiert ist. Ich war mit in der Verteidigung und einer der gegnerischen Jungs hat volle Möhre, Vollspann abgezogen. Der Torwart ist so gerade eben mit der Fußspitze drangekommen, hat den Ball ein bisschen abgelenkt und mir komplett in meine Kronjuwelen weitergeleitet. Das hat so ein ganz dumpfes Flupp-Geräusch gemacht und ich bin sofort down gegangen wie ein Gegner von Mike Tyson zu dessen Sternstunden und habe einen Urschrei über den ganzen Platz von mir gegeben. Und das ist so die Situation im Fußball, wo sich Freund und Feind verbrüdern und alle so in dem gleichen Duktus so ein übers Feld rauen und habe ich viel aufmunternde Worte und Tipps bekommen. Ich sollte mich hinstellen, die Zehenspitzen hochziehen, mich lang machen, tiefe Bauchatmung und so. War schon interessant, mit welchen Tipps und Tricks die Jungs dann schon aus ihrem Petto kamen. Und ja, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, das Allerfieseste ist, wenn dann der Schmerz quasi von unten nach oben in den Bauch hochzieht, also so ein gefühlt entlang von allen Strängen, die sich da von oben nach unten hin entwickeln. Und ich muss sagen, es ist dann auch nicht schnell bedeutend besser geworden und Teile meiner primären Geschlechtsorgane sind angeschwollen, allerdings not in a good way. Mittlerweile hat sich das alles wieder gegeben, aber verdammt, das war kein guter Start in die Woche gefolgt ist das Ganze jetzt noch mit Post von meiner ehemaligen Krankenversicherung. Ich bin gesetzlich krankenversichert, freiwillig als Selbstständiger und die alte Krankenversicherung hat gesagt, hey, wir haben das nochmal nachgerechnet und wir hätten noch gerne Summe X. Und du musst dich weiter um nichts kümmern. In 14 Tagen buchen wir das einfach von deinem Konto ab, so dass ich jetzt auch noch da diese Flanke zu beackern habe. Alles gut, kriegen wir alles hin. Aber auch so ein Ding, was so aus der Blindzeit kam und ich habe nicht kommen sehen. Und naja, dazu kommen dann noch so ein paar private und berufliche Happenings, auf die ich gerne verzichtet hätte. Von daher war das einfach ein dreckiger Start. Oder die dreckigste Januarwoche, die dreckigste Woche 2025. Ich hoffe, dass ich das mit Sonntag einigermaßen heile abschließen kann und es dann nur noch bergauf geht.
Naja. Mehrere Tiefschläge hintereinander auf jeden Fall.
Wortwörtlich, ja.
Ich hatte es hier im Podcast ja auch schon mal thematisiert, vor drei Jahren hatte ich eine ziemliche Pechsträhne, jedes Mal im Januar. Und ich habe den Kniff rausgefunden, den Joker gezogen, wie ich das überwinden kann, nämlich Silvesterknaller zu zünden. Die gute alte abergläubische Tradition, irgendwas in die Luft zu sprengen. Und man konnte es sehen an Silvester, egal ob du auf dem Land gefeiert hast oder in den Niederlanden oder in Deutschland, je schlechter die wirtschaftlichen Zeiten, desto mehr wird in die Luft gejagt.
Das ist verrückt.
Und es hat funktioniert. Dieses Jahr wird super.
Hast du irgendwelche Kugelbomben in irgendwelche Rohre gepackt?
Nee, das habe ich nicht, nein.
Okay, okay. Ja, vielleicht sollte ich noch mal irgendwo suchen, ob am Straßenrand noch irgend so ein Knallfrosch geknallt da herliegt. Da trete ich dann noch mal drauf.
Ist zu spät leider, Dennis. Du hattest eine Chance.
Ja, okay. Vielleicht wird es auch einfach das räudigste Jahr aller Zeiten. Wir warten es mal ab. Ja. Du bist allerdings schon mit spannenden Themen ins neue Jahr gerauscht und hattest eine Fortbildung, die du gegeben hast. Erzähl doch mal, wie ist es so gelaufen? Ich wollte dazu kommen, wie das im Leben immer so ist. Alter, tausend Hochzeiten und ich war tatsächlich auf einer Hochzeit, auch wortwörtlich, das ist auch eine andere Geschichte noch, aber ja, okay. Mhm.
Wer heiratet im Dry January, würde ich mich fragen.
Aber, ja, Family, kann ich nur sagen.
Okay.
Ich musste, naja, ist egal.
Ja, bei mir lief es erfreulich. Ich hatte jetzt vor kurzem ein FDM-Fortbildung gegeben, mitten in Hamburg. Mehrfach, es hat sich nicht angefühlt wie Arbeiten, muss ich sagen. Was auch so ein bisschen daran lag, dass es von Donnerstag bis Samstagnachmittag ging. Also ich war am Samstag die ganze Zeit, boah, heute ist Sonntag und Montag muss ich wieder ran. Aber ich hatte noch anderthalb Tage frei und das ist auf jeden Fall eine ziemlich schlaue Geschichte. Kennst du ja selber auch, ne? Als Teilnehmer oder auch als Dozierender, wenn du halt dann noch einen Tag zum Erholen hast. Und auch hat es sich nicht angefühlt wie Arbeiten, weil es wirklich eine sehr angenehme Gruppe war. Also sehr viele Teilnehmer aus ganz Deutschland, aus Frankreich waren auch welche dabei und die waren cool. Also sehr viele Osteopathen, ein paar waren keine Osteopathen, sondern halt irgendwie Physio, Arzt oder irgendwie sowas. Aber alle hatten Skill und alle haben es gecheckt und haben auch von Anfang an waren die sehr bereit, irgendwie offen Fragen zu stellen und so und kürzere Diskussionen zu führen. Also da habe ich das wirklich mehrfach so erklären können, dass ich den Eindruck hatte, ich habe so einen kleinen Test, den ich zwischendurch mache, also einen kleinen Spaßestest so.
Und die haben echt abgeräumt. Checken, oder?
Ja, ob sie es checken, genau. Okay. Ja, also nur so spielerisch. Spaß. Ich war echt erstaunt, dass sie das alles gecheckt haben. Da sind manche Menschen anders mit dabei. Von daher war es super angenehm und die meisten waren natürlich aus unserem Hörerinnen- und Hörerklientel, was zeigt, dass die gut sind.
ja.
Beziehungsweise, dass wir schon gute Vorarbeit geleistet haben in der Bildung für junge oder mittlere Osteopathen.
Infotainment, ich kann es dir sagen.
So ungefähr, ja.
Ist denn jetzt die Messe mit Fortbildung in dieser Richtung für dieses Jahr für dich gelesen? Weil ich werde hin und wieder auch mal angefragt, ob da noch was geht. Und
Ja. Ich habe auch, das habe ich schon häufiger gesagt, ich hätte gerne schon alle Daten parat. Ich werde definitiv noch was machen. Hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich im April, Anfang April, einen Kurs machen will, Advanced FDM Next Level, also der offen ist für alle, die schon eine Grundbildung haben, sei es jetzt, ob sie die bei mir bekommen haben oder auch von anderen Institutionen, dass wir einen Advanced FDM Kurs machen, wo es zum Beispiel auch um Sachen geht, die so ein bisschen sonst durchs Raster fallen, so Viszera würde ich machen, Ischialgien, Pädiatrie würde ich halt auch zwischendurch kurz anbringen, so wie man halt Säuglinge oder auch Jugendliche oder auch Kinder halt, wie man da mit gewisser Mustererkennung auch effizient arbeiten kann und so ein paar Spezialfälle würde ich da noch mit reinbringen. Genau, das wird, sobald das safe ist, wird das definitiv hier bekannt gegeben werden oder auf unseren Instagram-Seiten oder auf meiner Website osteopathiepraxis-stade.de.
Alles klar.
Ja. Yeah.
Und wo wir diesen Blog Fortbildung und Class mal live erleben schon offen haben. Letzte Woche oder bei der letzten Folge haben wir ja gelauncht oder hast du viel mehr gelauncht, dass du mit zwei weiteren Kompagnons in Eckernförde eine Summer School an den Start bringt und die Wellen sind sogar bis zu mir geschwappt. Ich wurde viel gefragt schon, boah, gibt's da schon Infos, gibt's da schon irgendwelche Zahlen, wann, wie, was und wie teuer das sein wird und so weiter und so fort. Ich hatte den Eindruck, es wird wahrgenommen und kleiner Teaser noch nebenbei. Ich bin ja auch mit von der Partie und bin da auf dieser Internetseite, die ihr kolportiert habt, schon gefunden worden und schon angeschrieben worden, ob ich nicht auch mal Lust hätte, woanders noch eine Fortbildung zu geben.
Na,
und wollen wir mal sehen, wo die Reise so hingeht. Yeah. Also, ja, ganz spannend.
Ja, top, genau. Ja, wirklich viel Feedback haben wir bekommen, auch schon viele Voranmeldungen. Auch das ist noch nicht 100% in trockenen Tüchern. Ich hoffe, dass, wenn diese Folge erscheint, dass entweder jetzt schon oder in den nächsten 3-4 Tagen das genau safe ist, sodass man sich richtig anmelden kann, dass der Preis feststeht. Da kalkulieren wir in diesem Moment gerade noch dran herum. Und dass man sich dann richtig anmelden kann. Also, um es sozusagen, wir haben fast dreimal so viele Voranmeldungen, wie wir versuchen, Plätze zu haben.
So.
FOMO. Das ist jetzt, das sind alles nur Voranmeldungen, muss FOMO. Man sagen.
Ja, das ist ja top.
Klar. Also auf jeden Fall gut, das Interesse war groß und freut uns total und überrascht uns auch so ein bisschen. Und auch da haben wir richtig Bock drauf. Das wird mit Sicherheit auch eine coole Sache werden.
Cool, vielleicht könnte sich das ja über die nächsten Jahre etablieren. Und so wie ich das auf der Internetseite gesehen habe, kann man sich ja erstmal für eine Art Newsletter oder für Infomaterial anmelden. Genau. Und dann wird man so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie sich die Dinge da so entwickeln. Und genau. Pumpt dann nochmal eben da, welche Seite man aufrufen muss, um an solche Informationen zu kommen.
Das ist osteopathie-summerschool.de.
Mhm. Okay, und Instagram spielt ihr doch auch, glaube ich, schon, oder nicht?
Genau, ja. Auf unseren Insta-Seiten knochenjob-podcast oder osteo.summerschool, da findet man auch die Infos.
Ja. Ja, du hast ja drei Accounts mittlerweile. Du bist ja schon Influencer mittlerweile.
Ganz sicher nicht.
Ja, spannend. Harter Cut, anderes Thema. Ich hatte diese Woche eine Patientin, wir haben schon vor langer, langer Zeit mal über das Thema Fuß gesprochen und ich hatte eine Patientin aus, ja, ist egal woher, die schon ein paar Tage älter ist, die schon so ein bisschen umgebaut wurde in ihrem Leben. Das heißt, die hat ein neues Hüftgelenk rechts, neues Kniegelenk links. Und das, was ich so spannend fand, die hat ein Großzehengrundgelenks endoprothetisches Teil eingebaut bekommen. Das heißt, sie hat eine Prothese am großen Zeh und ist damit super happy.
Okay.
Zustand nach Hallux Rigidus gehabt, konnte nicht mehr gut abrollen und Gott und die Welt wollte diesen Zeh oder das Grundgelenk versteifen. Und sie hat in Damp, oben im Norden des Bundesgebiets, einen Chirurgen gefunden, der ihr ein Großzehengrundgelenks prothetisches Konstrukt eingebaut hat und damit ist sie, wie sie selber sagt, von allen anderen Orthopäden und Medizinern belächelt worden. Die haben gesagt, damit wärst du Riesenprobleme bekommen und sie sagt, seit 15 Jahren habe ich das drin und ich kann mir nichts Besseres vorstellen und ich muss sagen, ich habe es so ein bisschen bewegt und ausprobiert. Es ist nicht die Range of Motion, die frei ist, wie man das von der naturgegebenen von dem naturgegebenen Großzehengrundgelenk gewohnt ist. Aber du hast schon so circa 50 bis 60 Grad Dorsalextension und auch Flexion. Und das reicht schon, um ein etwas sauberes Gangbild an den Start zu bringen. Jetzt hat sie die Situation, dass sie auf der linken Seite ein ähnliches Problem hat und abermals wollen ihr alle diesen Fuß versteifen und sie will es partout nicht und jetzt will sie da wieder nach Damp und sich die andere Seite da auch noch machen lassen. Also das nochmal für alle Hörerinnen und Hörer und gerade für Kolleginnen und Kollegen als Info. Das machen wohl nicht viele Chirurgen, es gibt aber die Möglichkeit und ich persönlich finde es viel eleganter, da noch möglichst Bewegung zu erhalten oder vielleicht es zu versuchen mit einer Prothese, anstatt diesen ganzen Fußapparat festzukleistern und dann über unsauberes Abrollverhalten Probleme mit den nächstgrößeren Gelenken die Beinkette nach oben hin zu entwickeln. Ja.
Mhm, ja. Okay, mal eine positive Nachricht auf jeden Fall. Nicht immer nur einfach auf den Tabs rumkloppen, dass das alles Bullshit ist und das mit der großen CE nicht funktioniert. Finde ich cool zu hören. Mhm.
Yes, die Kette hoch gehen ja einige Gelenke, Sprunggelenk, Knie und Hüftgelenk. Und wir haben uns ja in der Vergangenheit schon immer mal verschiedene Gelenke rausgepickt und haben die mal von rechts, links, oben, unten ein bisschen beleuchtet. Und das Ganze wollen wir heute mal mit dem Hüftgelenk tun. immer mal schon wieder Thema gewesen, kann man aber 35 Mal noch drüber sprechen. Ich würde sagen, das Hüftgelenk ist bei mir in der Praxis nach Number 1 HWS, Nummer 2 LWS, vielleicht gleich mit dem Knie, vielleicht ist das Knie noch ein bisschen häufiger, aber dann kommt schon auch die Hüfte.
Ja.
Und bei Low Back Pain hast du ganz häufig natürlich auch immer eine Hüftbeteiligung dabei, also das ist so ein fließender Übergang, darüber sprechen wir ja später jetzt nochmal. Aber Hüfte ist durchaus ein häufiges Thema, wo ich früher wirklich eine Zeit lang mit gestruggelt habe und dachte, scheiße, hoffentlich keine Hüftpatienten. Und dann irgendwann hatte ich so viele auf dem Tisch, dass ich das Gefühl hatte, boah, jetzt habe ich den Schlüssel gefunden, jetzt und jetzt kriege ich Feedback, dass es positiver wird nach der Behandlung. Und jetzt sage ich, kommt her mit euren fucking Hüften. Ich versuche mein Glück, ja.
Ja. Ja, sehr schön. Und wenn wir uns dem Thema heute widmen wollen, dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn wir ganz am Anfang anfangen, nämlich bei den Babys, bei der Geburt. Und das ist eine Sache, die es auch bis heute auf jeden Fall noch gibt, die Hüftdysplasie, die bei Säuglingen auffällt. Ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert und je nachdem, wo man so guckt, findet man gerade so in Europa so durchaus 1-7% der Neugeborenen, dass die eine Hüftdysplasie haben, beziehungsweise Hüftreifungsstörung. Das geht ja darum, dass die Hüftpfanne noch nicht so richtig ausgeprägt ist und auch der Hüftkopf nicht so richtig dazu passt vielleicht. Dass die Wachstumsfugen, die glätten sich ja sowieso erst im Lauf der ersten Jahre. Also es geht bis zum Wachstum, bis zur Pubertät eigentlich hoch. Dennoch muss das halt gut zueinander passen. Es muss kongruent sein. Und in Deutschland haben wir so dieses Standard-Setting, dass im dritten Lebensmonat normalerweise ein Ultraschall gemacht wird. Es sei denn, es gab halt Risikofaktoren und die typischen Risikofaktoren für Hüftdysplasie sind, dass deine Mama das schon mal hatte, sag ich mal. Das ist so das Hauptding.
Familiäre Disposition.
Beziehungsweise Familienanamnese, genau. Mhm. Das ist richtig. Weibliches Geschlecht und halt auch nochmal die Beckenendlage. Ne? Also das Kind soll sich normalerweise zum Ende der Schwangerschaft hin schon umgedreht haben. Köpfchen ist unten schon im Becken, so, damit es halt auch richtig geboren werden kann. Andersrum, Kopf ist oben, Hintern ist unten, sogenannte Beckenendlage. Da sind die Beine nämlich im Bauch ganz häufig so nach oben geklappt. Also so richtig so maximal flektiert die ganze Zeit und haben halt dann wenig Möglichkeiten im Körper halt so auszureifen im Uterus. Und ja, wenn wir das halt haben, da gibt es so ein paar interessante weltweite Phänomene. In Afrika scheint es halt sehr, sehr, sehr unverbreitet zu sein. Also irgendwie deutlich, deutlich unter 1%. Wobei man da halt immer sagen muss, okay, wie viele Daten haben wir da? Ne? Hier in Deutschland, wie gesagt, haben wir halt Daten ohne Ende. Aber es scheint in anderen Ländern, anderen Kulturen auf jeden Fall auch weniger verbreitet zu sein. Aber das kennen wir ja auch von ganz vielen anderen Krankheitsbildern. Genau. Und interessanterweise gab es, glaube ich, Zeiten, wo das gleich bei Geburt geguckt wurde. Aber es hatte sich gezeigt, dass bei Geburt noch sehr viele Kinder keine ideale 1A-Hüfte haben, sondern halt noch ein bisschen unreif sind. Aber dass sich das im Laufe der ersten Wochen und Monate sowieso wieder verwächst. Und dass man halt dann einfach zu viele unnötige Untersuchungen machen würde, sodass man jetzt bei 3 Monaten ist. Ja, und witzigerweise hatte ich jetzt eine Anhäufung, oder nicht eine Anhäufung, aber ein paar Kinder, die schon ein bisschen älter waren, die in UK geboren sind. Und weil da, ja, eigentlich wie überall, ne, aber da geht es ja ein bisschen länger schon den Bach herunter, so ungefähr wirtschaftlich. Und die jetzt wieder irgendwie zurück nach Deutschland gekommen sind. Und
die einen sagen so, Kinder, die anderen sagen so, aber ja.
Genau. Ja, ja, kann man sehen, wie man will. Wir sollten nicht so...
Als Deutsche sollten wir die Schnauze halten.
Ganz genau, als Deutsche sollten wir die Schnauze halten. Das ist mein Ding. Da habe ich ein paar gesehen, wo ich der Vermutung war, beziehungsweise auch schon welche hatte. Ja, weil die da halt anscheinend, das kriege ich immer wieder mitgeteilt, die öffentliche gesundheitliche Versorgung soll nicht so gut sein in England und für Kinder noch schlechter. Es muss irgendwie richtig viel passieren, damit die mal irgendwie einen Kinderarzt sehen oder so. Naja, long story short, ein paar von denen hatten eine unentdeckte Hüftdysplasie. Das habe ich jetzt mitbekommen. Aber das passiert hierzulande definitiv auch, das muss man sagen. Habe ich auch schon einige Kinder gesehen, wo man 100% sicher war, die wurden gescreent. Damals hat man nichts gefunden, alles Bingo Bongo. Und dann später 4, 5 Jahre oder 9, 10 Jahre oder 13, 14, 15, oje, was ist mit der Hüfte los? Ne? Dann wird es dann schon irgendwie schwierig. Da habe ich einen der Orthopäden vom Zimt-Kongress, wo ich ja vor ein paar Jahren war im Ohr, der sagte, er ist selber Orthopäde, er weiß, wie seine Kollegen arbeiten, glaubt nicht, dass man das vernünftig rausfinden kann. Da muss man irgendwie den Ultraschallkopf nur so ein bisschen schräg halten oder irgendwie ein bisschen unsauber machen und schon hat man kein vernünftiges Bild der Hüfte. Also diese Ultraschalluntersuchung könnte gut sein, ist in real life aber nicht immer so hundertprozentig zuverlässig.
Zwischenfrage, ich bin jetzt beim Thema Pädiatrie nicht so drin, vielleicht weißt du das, aber gibt es da nicht eine manuelle Untersuchung? Kann man nicht anhand der Bewegungsfreiheitsgrade der Hüfte ungefähr sehen, ob das physiologisch ist oder ob das eingeschränkt ist? Das würde ich jetzt, also beim Erwachsenen ist es ja dann immer ganz klar zu sehen. Manche wissen dann ja auch, dass sie eine Hüftdysplasie haben. Ja. Und da merkst du einfach einen harten, knöchernen Anschlag, wenn du in die Außenrotation gehst. Das wird doch bei Säuglingen auch irgendwie machbar sein, oder nicht?
Also es gibt dieses Ortolani-Zeichen, wo man genau das macht. Ne? Du gehst in Flexion und Abduktion nach hinten und dann hört man halt so ein Schnappen in der Hüfte. Das ist aber so oldschool, dass ich zumindest gelernt habe, dass man das schon seit 15 bis 20 Jahren eigentlich nicht mehr machen sollte. Was man aber schon, also zumindest nicht so massiv nach hinten, dass es da halt so ein schnapsendes Knupsen gibt.
Schnappen, ne, weil das ist eher schädigend.
Traumatisch für die Hüfte sein könnte, genau. Was man aber sieht, und das mache ich durchaus auch, ich gucke mir ja definitiv immer Spannungsverhältnisse im Becken an. Also ich drehe immer bei jedem Säugling, den ich sehe, drehe ich die Hüften nach außen, also in Flexion, Außenrotation, aber ohne viel Abduktion und in Innenrotation. Und wenn da halt was auffällt, ist das nicht selten so, dass das halt eben auch für andere Probleme im Körper verantwortlich sein kann. Also Seitenbevorzugung des Kopfes zum Beispiel oder so ein, dass sie so ein C liegen oder ja, Skoliosen ist ein bisschen ein schweres Wort für sowas, aber dass sie da so Asymmetrien haben. Das sieht man da häufiger. Und da kann man halt gucken, wie ist die Beweglichkeit. In der Regel haben die dann die U-Untersuchung ja noch vor sich, also wo das dann gemacht würde. Das ist wirklich wichtig und da sind dann Hüftgelenk und ISG-Becken sind halt einfach sehr wichtig, dass man das damit behandelt. Und habe ich auch mehrere Erfahrungen gemacht. Baby, Hüfte ist unreif. Bei mir gewesen, wieder untersucht worden, Hüfte ist reif, so ungefähr. Ne? Ob das jetzt an mir lag oder weil die Eltern sich da sehr viel Mühe gegeben haben, das Kind mit abgespreizten Beinen zu lagern, zu tragen und so weiter, spielt vieles mit rein. Aber es gibt ziemlich coole Techniken, so auch wirklich so BLT-Techniken mäßig für die Hüfte, um das schön auszubalancieren.
Jetzt, wo du das sagst und vorhin dieses Statement, dass es in Afrika nicht so viel vorkommt, genannt hast, fällt mir ein, ich meine da mal was drüber gehört zu haben, dass viele Mütter ihre Kinder um den Körper wickeln und dann mit abgespreizten Beinen, also die Säuglinge.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Wicklung der Säuglinge an den meisten, ich glaube ausschließlich mütterlichen Körper, dazu führt, dass einfach die Hüften weiter in Außenrotation und Abduktion gespreizt werden, dass das wahrscheinlich ganz förderlich ist. Hier in Europa haben wir die gute alte Spreizhose. Ich erinnere mich an meinen jüngeren Cousin, der da als Säugling immer in diesem Spreizhosengeflecht war und es sah für mich immer ganz martialisch aus, aber es hat ihm ganz gut getan. Ist kein guter Fußballer geworden, aber laufen kann er wieder eins.
Ja. Nicht schlecht, ja. Okay, ja. Wird ja auch immer noch gemacht, Spreizhose. Sehe ich immer mal wieder noch. Nicht häufig, aber das passiert durchaus noch, ja. Genau, ich glaube, ja, das, was du gesagt hast, das trifft zu. So dieses Einwickeln wurde hier ja früher auch gemacht. Also das höre ich auch von älteren Leuten, dass die Babys früher eingewickelt wurden und dann wurden die halt ins Bett gelegt und dann hat man halt weitergearbeitet, so ungefähr. Ob die geschrien haben oder nicht, das war zumindest in Zeiten deutscher Kultur, wo jetzt Kindeswohlgefühl und auf Augenhöhe nicht so ganz im Vordergrund stand, wurde das durchaus auch gemacht. Aber ja, kannst du davon ausgehen, dieses mit flektierten oder abduzierten Bein einwickeln, wird da einer von diversen Faktoren sein.
Ja, ich finde es ganz interessant, wenn ich so meine Hüftpatienten in Alterszonen eingrenze, dann gibt es so die Generation, die das Wort Hüftplasie nie gehört haben, weil es damals nie auf dem Fokus war. Ja. Dann gibt's die das Wort mal gehört haben, Hüftprobleme haben und sagten, zu meiner Zeit hat man sich da nicht drum gekümmert, aber jetzt hat man mir gesagt bei einer Untersuchung, dass ich sowas gehabt hätte. Dann gibt's die Generation, die gesagt haben, ja, ich hatte mal eine Hüftdysplasie und bin daraufhin behandelt worden. Und ich glaube, dass es aktuell ja bei der Standarduntersuchung zu einer Standarduntersuchung dazugehört. Ich habe auch schon von vielen Eltern gehört, dass die so Hüftübungen mit ihren Säuglingen machen, so Außenrotationsdrehbewegungen und was du da alles schon genannt hast. Da gibt es, glaube ich, insgesamt im Verlauf der letzten, ja, ich sag mal, 50, 40 Jahre eine größere allgemeine Awareness dazu, dass das ein erheblicher Faktor für langfristige Hüftgesundheit ist, sich früh schon die Stellung anzuschauen. Es gibt natürlich auch so genetische Anomalien, dass die Pfanne sich nicht ganz ausbildet oder dass das ist ja ein Nussgelenk, dass die Hüftkugel vielleicht etwas verformt ist und so weiter. Und man kann bei manchen Sachen halt einen Einfluss drauf nehmen. Andere Sachen werden, glaube ich, schon früh chirurgisch in die richtigen Bahnen gelenkt, wenn man das denn kann. Und bei anderen ist, oder ich kenne auch Fälle, da wusste man ja, das ist eine Hüftdysplasie, aber wir können nichts machen und jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen. Und die Leute haben heute eine beschissene Beweglichkeit in der Hüfte. Mhm. Und zum Teil große Probleme. Ja.
Ja, genau. Immer mal wieder interessant, bei wem das halt so durchs Raster gerutscht ist, so irgendwie auch. Ne? Also seit Mitte der 90er ist das Pflicht, dass das untersucht wird bei den U-Untersuchungen, die recht engmaschig sind. Und ja, ne, so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Also auch da können einige sein, wo das halt unerkannt war. Mhm. Ja.
Ja, im Sport habe ich häufig den Fall, wenn so diese Sportlerinnen und Sportler, die dauerhafte Hüftschmerzen relativ gelenksnah andeuten und schon mehrfache Versuche, das Ganze zu mobilisieren, auf konservativen Wege scheitern, dass es sich dann manchmal lohnt, die Gelenkslippe um die Hüftpfanne sich mal im Bild anschauen zu lassen, das sogenannte Labrum. Also die Kugel eines Hüftgelenks ist anatomisch oder funktionell eigentlich zu groß für die Pfanne der Hüfte und da hat der liebe Gott oder wer auch immer sich was einfallen lassen und hat noch eine knoppelige Lippe an die Gelenkspfanne dran gebastelt, um nochmal so ein bisschen mehr Spiel und Gleitfläche zu erzeugen. Und diese Lippe kann manchmal einreißen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Einrisse gibt, die symptomlos bleiben, aber ich gerade wenn es traumatisch bedingt ist oder akut ist, kann das auch einfach Schmerzen erzeugen. Und das ist natürlich jetzt klassisch von außen konservativ schwer zu therapieren und zu behandeln. Da muss man dann überlegen, inwieweit man ja, da vielleicht chirurgisch dran geht oder versucht, einen Heilungsprozess konservativ einzuleiten, um die Schmerzen einfach auf anderem Wege ein bisschen runterzudämmen.
Mhm. Ja. Grundsätzlich finde ich es auch mal ganz wichtig, wenn wir uns mal anschauen, wo das so problematisch ist und was damit halt auch eben für Ketten im Zusammenhang stehen, so ungefähr. Ne? Das ist ja das, wir wissen es, warum unsere Hörerinnen und Hörer uns eigentlich hören, weil sie hier so ein paar Ketten vorgekaut haben möchten. Was ich immer gut finde, ist immer zu gucken, was sagt so die Wissenschaft und welche Daten haben wir wozu. Und was ich schon seit langer Zeit, ich bin ja selber auch Hüftpatient, habe selber ein Hüftimpingement, was ich selber interessant finde, ist, wo kann das Gelenk hin ausstrahlen? Also wir wissen ja, dass diverse Strukturen im Körper auch ausstrahlenden Schmerz machen können oder auch woanders Schmerz machen können. Und ich hatte das selber mal erlebt, als ich eine Cortisonspritze ins Hüftgelenk bekommen habe. Also Mischung aus Cortison und einem Schmerzmittel irgendwie. Und dass ich hinterher Schmerzen in anderen Regionen auch hatte, so als kleine Nachwirkung so irgendwie. Und das wird häufiger mal gemacht, dass man halt eine Struktur reizt, zum Beispiel irgendwie Kochsalzlösung oder bei Gelenken ist es dann auch irgendwie eine andere Speziallösung, wird der injiziert und dann guckt man, haben die hinterher Schmerzen. So kann man dann ungefähr sagen, ne, wie ist das so neurologisch verschaltet und was sind so die typischen Ausstrahlungsmuster vom Gelenk. Und was denkst du, wo tut ein Hüftgelenk am meisten weh? Also wo konnte man das so experimentell am besten bestätigen?
Lokal an der Hüfte oder jetzt ausgestrahlt?
Sowohl als auch.
Also klassischer Hüftschmerz ist eigentlich, sagt man, wenn es artikulär bedingt ist, eher in der Leistenregion. Mhm. Und ausstrahlende Schmerzen, das ist jetzt eine 50-50-Chance, würde ich schon eher im Nervenverlauf in Richtung Knie senden. Könnte aber auch sein, dass es das ISG oder die LWS ist.
Ganz interessant. Also eine Studie, die so die beste dazu ist, die ich finden konnte, war von 2008, Lesher et al. Und die haben so geguckt und haben herausgefunden, ganz interessant, dass mit Abstand das häufigste tatsächlich Gesäßregion war. Also 71% hatten halt Schmerzen so im Gesäß. Ne?
Also, und die was für eine Diagnose hatten?
Die wurden mit dieser Spritze gereizt.
Ah, okay.
Also ne, so versucht man das ja dann zu sagen, okay, ich reize jetzt dein Gelenk, ich sorge für einen Schmerzreiz dort. Mhm. Wo zieht das halt irgendwie hin oder wo kommt dann der Schmerz an? So, damit versucht man so experimentell so einen degenerativen Prozess oder einen Reizzustand zu reproduzieren, mhm. so ungefähr. Genau. Es ist in real life, ja, es ist halt auch, na klar, bei einer Hüfte, da spielt halt ganz viel mit rein, wenn du Arthrose, Degeneration, was auch immer hast so. Aber dadurch, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Gelenkkapsel einen ausstrahlenden Schmerz macht, ist es im häufigsten Fall, und das gab es in anderen Studien auch, tatsächlich Gesäßbereich. Also wenn ihr diese Leute habt, die sagen, ja, mir zieht es da tief unten im Gesäß, so vielleicht Ischias oder sowas, ne? Oder Pseudo-Ischias, denkt dran, dass das auch die Hüfte sein könnte, das Hüftgelenk, so richtig. So, Oberschenkel und Leiste war auch ziemlich häufig, aber ein bisschen seltener, also eher so um die 50-55%. Ja, genau.
Ja, ich meine, hast du in der Leiste auch, aber es ist immer die Frage, wie isoliert dann nur das Gelenk für diesen Schmerz verantwortlich ist. Meistens ist es ja multifaktoriell und die Hüfte ist ein Thema davon, aber
richtig.
Ja, die Kapsel ist halt von hinten wie von vorne und überall zu finden und kann demnach wahrscheinlich auch entweder über den Ischias oder aber vielleicht über den Femoralis oder Co. Auch mal vielleicht sogar am Pudendus in Richtung Diaphragma urogenitale in alle möglichen Richtungen sensibel ausstrahlen.
Ja, das stimmt schon, genau. Und wie wir ja auch wissen, es geht halt nicht immer nur ums Gelenk. Also das Gelenk ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt halt unheimlich viele andere Strukturen drumherum. Und jeder von uns kennt auch solche Fälle von Leuten, die operiert wurden und hinterher noch dieselben Schmerzen hatten wie vorher, weil das Hüftgelenk überhaupt nicht das Problem war, so ungefähr. Ne?
Yeah.
Ne? Das haben wir leider selten, aber im Großen und Ganzen, wenn schon ein künstliches Gelenk, dann würde ich mir die Hüfte aussuchen.
Und interessant ist auch nochmal, bei diesem Studiendesign würde mich interessieren, von wo hat man das Gelenk angespritzt? Also wenn man über den äußeren oberen Quadranten des Gluteus gegangen ist, hat man natürlich auch einfach eine mechanische größere Volumenzunahme in dem dorsalen Beckenbereich. Wenn du irgendwie von vorne dran gehen würdest, würde es vielleicht anders aussehen. Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt, aber gerade wenn wir so über ein Volumen von Kochsalzlösung sprechen oder sowas, kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich einen Einfluss hat, wo du den Mist hinpackst.
Könnte sein, ja. Meines Wissens nach wird das in der Regel von vorne gemacht, anterior Zugang, okay. So wo du an den neurovaskulären Strukturen vorbeigehst, so ein bisschen schräg in Außenrotation.
An Ivan vorbei,
seitlich vorbei an Ivan, ja.
Ja,
okay. Genau. Ja, ganz interessant dazu ist auch so, zwar zieht es im Gesäß, aber es konnte irgendwie nie gezeigt werden, dass es halt auch in die LWS reinzieht, weil das hätte ich zum Beispiel auch für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gehalten dabei. Ne? Man sieht es immer mal wieder, dass es auch ins Bein reinzieht, also Oberschenkel und Leiste, wie gesagt, zweithäufigstes. Und immer mal wieder auch bis in den Unterschenkel rein und auch das Knie. Da über Knie, da streiten sich so die Daten so ein bisschen, manchmal selten. In der Studie von Lesher, von der ich gesprochen habe, 2%. In anderen, gerade wenn es schon eine wirklich stark fortgeschrittene Coxarthrose auch schon gibt, dann konnte man zeigen, dass es halt auch wirklich weiter unten und auch häufiger im Knie zu finden ist.
Ja, glaube ich.
Ja, genau. Interessant ist dabei auch nochmal die Info, dass die sensible Innervation des Hüftgelenks auch wirklich hauptsächlich von diesem Obturatorius, Nervus Obturatorius, geleistet wird. Mhm. Der ja auf der Innenseite ist, aus der Innenseite des Beckens rauskommt und halt sämtliche Adduktoren versorgt. Ne? Und dementsprechend ist halt einfach der Einfluss der Adduktoren oder die Oberschenkelinnenseite einfach ein ziemlich großes Thema, wenn wir über das Hüftgelenk sprechen.
Ja, also man kann sagen, eigentlich immer entlang des Schmerzgebietes kann man sich ungefähr überlegen, welcher Nerv da der Weiterleitende ist. Und es gilt dann meiner Meinung nach immer alle Engstellen dieses Nervensystems zu lösen. Und da ist dann die Hüfte auch mit dabei.
Ja, total.
Ja, ich ich hatte da schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt da so ein paar lokale Bereiche, als ich die gelöst habe, die eigentlich nur funktionellen Einfluss auf die Hüfte haben, sind die vermeintlichen Hüft-Kapselschmerzen besser geworden, was jetzt nicht die pauschale Antwort auf jede Hüftproblematik ist, aber ganz häufig, glaube ich, gibt es so pseudoartikuläre Hüftschmerzen, die einfach auf funktioneller Ebene zu lösen sind und gar keinen strukturellen Schaden darstellen. Und das ist für mich tatsächlich die Mobilisation des Rectus femoris von innen und von außen zwischen Hüftgelenkskapsel und den Rectus von innen und von außen zu gehen, das zu lösen. Das gleiche mit dem Sartorius, der darüber noch verläuft. Tensor zu mobilisieren, dann an das Foramen Obturatorium mit den jeweiligen Muskeln zu gehen, den äußeren oberen Quadranten vom Gluteus Maximus zu mobilisieren und den Piriformis Lacuna Musculorum zusammen mit dem Ischias einfach im Verlauf ein bisschen zu mobilisieren, sodass du insgesamt eine verbesserte Gleitschichtmobilität hast. Und wenn du eine verbesserte Rotationsfähigkeit erzeugst am Tisch, dann wird das mit den Schmerzen manchmal sekündlich besser. So. Hm. Und das ist auf jeden Fall immer ein Versuch. Ich habe jetzt demnächst noch eine Patientin, die schon OP-Termin für ein neues Hüftgelenk hat und da werde ich nochmal versuchen, was zu tun. Allerdings habe ich schon die Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft und gesagt, lass mal ruhig angehen. Aber das ist, Philipp van Kaye hat das mal gesagt, irgendwann bist du Opfer deines eigenen Erfolgs. Wenn du hier zweimal im Podcast sagst, ich habe vor einer OP geschützt, dann kommen sie alle angekrochen und sagen, rette mich. Versuche ich gerne, aber natürlich ist es immer ein Spiel zwischen, ist es jetzt ein funktioneller oder ein struktureller Schaden? Und je früher man Probleme löst, desto besser ist es einfach. Und da ist meiner Erfahrung nach einfach der goldene Weg, zwischendurch auch mal ohne Probleme sich den Laden mal freimachen zu lassen, um gar keine Verklebung und dauerhafte Verschleißerscheinungen zu erzeugen.
Ah ja, ein Abo bei dir abschließen.
So nämlich, eine Zehnerkarte.
Ja, genau. Ja, ernst muss man auf jeden Fall dazu sagen, je besser man in eine OP reingeht, desto besser gehst du auch raus, wenn nichts schief läuft so ungefähr. Je lockerer du bist, aber auch je besser deine Muskelkraft ausgeprägt ist und so. Eine Zeit lang wird man da ja nicht vernünftig Kraft aufbauen können. Deswegen lohnt es sich da vorher nochmal rein zu investieren, auf jeden Fall. Habe ich schon mehrfach gesehen, dass dann wirklich sehr erfreuliche Reha-Zustände halt irgendwie da kommen, wenn man halt vorher nochmal richtig reingebuttert wurde.
Ja. Etwas seltener häufig, aber auch durchaus mir schon mal passiert ist es, dass die Hüftschmerzen und auch die Beweglichkeit des Hüftgelenks abhängig war von der Mobilität der Beckenorgane. Also rein auf viszeraler Ebene gesehen. Du hast ja im Becken verschiedenste Organe, entweder weiblich die gynäkologischen Geschlechtsorgane, männlich die Prostata oder die Blase oder Kolon mit einem Cäcum oder einem Sigmoid da dran. Oder du hast vielleicht einen Einfluss durch eine Nierenptose, also dass die Niere so ein bisschen runterrauscht und auf den Femoralis drückt oder sowas. Und dann kann es zu ausstrahlenden Schmerzen in die Hüftregion kommen. Aber die Hüfte an sich ist eigentlich gar nicht so betroffen. Und ich hatte es jetzt diese Woche auch nochmal in einem etwas anderen Fall, eine Dame, die ewig beim Chiropraktiker war, weil sie so starke BWS-Blockadegefühle hatte und sich da mehrfach einrenken hat lassen. Und dann war sie bei einer osteopathischen Kollegin auf Fehmarn, liebe Grüße, und die hat ihren Dickdarm mobilisiert und dann waren diese ausstrahlenden Schmerzen oder dieses Blockadegefühl im Rücken weniger. Das heißt, es wird da wahrscheinlich eine nervale Rückkopplung gewesen sein, die immer wieder zu Anspannungen in dem vegetativen Versorgungsgebiet geführt hat, und so ähnlich kann das ja bei den großen Gelenken wie der Hüfte auch passieren, so dass du auf einmal Pseudo-Hüftschmerzen hast und die Ursache vielleicht einige Etagen oder einige andere Organsysteme drüber liegt.
Ja, absolut. Wenn wir noch eine Etage ganz weit nach unten gehen, dann sehen wir häufiger mal, dass die Füße da auf jeden Fall auch sehr eng miteinander im Zusammenhang stehen. Wenn wir uns alle mal so diesen typischen Hüftinrotation-Gang vorstellen, ne, dass die Leute so Fußspitzen zeigen nach innen, laufen sich das platt, dann hast du halt einen ziemlichen Fokus auf die Innenrotation, Mangel an Außenrotation in der Regel. Und die Füße laufen sich platt, die sacken ab, die gehen nach innen, werden unterschiedlich abgelaufen. Und im Gegenschluss sieht man das halt auch dann ganz gerne andersrum. Wenn die Füße vielleicht ein Problem haben, dann müssen das die Hüften irgendwie ausbauen. Das Knie hängt so dazwischen, weiß nicht so ganz, was es machen soll. Aber die Hüfte hat ja nun mal wirklich so diese richtig feste Verkopplung im Körper und ist halt so, ja, das festeste, stabilste Gelenk im Körper, könnte man so sagen vielleicht.
Ja, definitiv. Ich bin ja jetzt in Marathon-Vorbereitung. Und in diesem Kontext habe ich mich auch mit dem Thema Laufschuhen auseinandergesetzt und Laufschuhe.
Sag uns Bescheid, welche müssen wir kaufen? Welche sind die besten?
Ja, ich bin offen für Werbekooperationen. DM me. Auf jeden Fall ist ein Laufschuh ja immer zwischen diesen beiden Lagern, muss geil aussehen und in den Schick der Zeit passen, aber sollte auch irgendwie funktionell eine gute Rolle spielen. Es gibt jetzt einfach gerade so eine Phase von Plateausohlen. Also du läufst gefühlt auf Buffalos durch die Gegend. Also ich finde es A, grottenhässlich und B, finde ich das Umknickrisiko für Sprunggelenk total erhöht und C, gerade wenn die, es gibt so einige Schuhe, die eine etwas verlängerte Sohle nach posterior der Ferse haben, schiebst du quasi beim Aufkommen mit der Hacke schon viel früher deine Hüfte nach vorne und das kann auf Dauer für dieses Hüftgelenk auch nicht so geil sein. Mhm. Also Schuhindustrie, ob da immer so die allergrößten funktional Checker dabei sind, das weiß ich immer nicht. Ich glaube, da ist eher die Style-Polizei, die dahinter steht und sagt, das muss noch geiler sein.
Ja, wie sich das immer alles so ändert. Ne? Nicht selten sehen wir eine 180-Grad-Wende. Heute war das gesund, morgen ist das gesund, so ungefähr.
Ja, der Klassiker ist auch, das hatten wir auch schon ein paar Mal, diese MBT-Schuhe. Kennst du das noch?
Na klar, kann ich das.
Boah, auch, ja. Da habe ich, das war die Zeit, als ich als Physio im Krankenhaus gearbeitet habe und jede Krankenpflegerin hat diese MBT-Schuhe getragen, ist da hundsmiserabel aus und die sind ganz komisch gelaufen und wollten alle ihre Rückenschmerzen kurieren und siehe da, hat sich herausgestellt, dass das alles nicht funktioniert und jetzt siehst du nicht einen einzigen MBT-Schuh. Also wer noch einen trägt, darf mir gerne mal ein Foto davon schicken. Ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das gibt's ja auch gar nicht mehr, wird gar nicht mehr produziert, oder?
Ich hatte damals das Gerücht gehört, dass die insolvent gegangen wären.
Ja.
Ja, okay. Keine Ahnung.
Ja, Crocs hat es besser gemacht, aber stylmäßig können wir uns drüber unterhalten.
Ja, ich laufe gern drauf.
Ja, das cool. Passt auch zu dir. Ich hasse Crocs, Alter. Ich bin absoluter Birkenstock, Johnny, aber.
Bin ich auch auf jeden Fall.
Birky. Ja. Genau. Wir werden sehen, wer eher von uns eine neue Hüfte braucht, aber
oh Gott,
da setze ich auf dich, weil du ja schon eine Vorschläge hast. Ja, du hast gesagt, Hüftimpingement, magst du da ein bisschen drüber erzählen? Ist das angeboren? Hast du dir das angezüchtet? Hattest du mal einen Unfall? Oder also du hast ja mal exzessiv Kampfsport auch gemacht?
Zu viele Drehkicks auf jeden Fall, glaube ich.
Kassiert wahrscheinlich.
Ja, das wäre noch okay gewesen, hätte ich jetzt woanders Probleme, aber selber zu viel gemacht. Das war immer mein Lieblingsding. Schön so ein paar Spinning-Backkicks und so weiter. Ja, also angeboren ist das in der Regel ja nicht. Angeboren sind dann häufig so Sachen wie Dysplasien, aber in dem Fall des Hüftimpingement sieht man das schon häufig, dass das Leute trifft, die High-Impact-Sportarten unterwegs sind. So Eishockey ist bekannt dafür, da wurden, glaube ich, auch die ersten Studien damals gemacht. Eishockey, teilweise Fußball, aber halt eben auch so Kampfsport und solche Sachen. Also da, wo ständig Belastung aufs Hüftgelenk raufkommt. Und dann gibt es so, dass ich am Femur oder halt eben auch an der Hüftpfanne, dass sich dort halt einfach knöcherne Strukturen ausbilden, die dafür sorgen, dass es halt gegeneinander stößt. Also dieses Impingement, wie es viele auch aus der Schulter kennen, ist halt aber an der Hüfte in aller Regel was Knöchernes. Und da gibt's dann halt nun mal jetzt nicht so viele Optionen, wenn du das wirklich ursächlich beheben willst, dann wäre halt eben die OP angeraten, ne? Dass man teilweise arthroskopisch, teilweise offen rangeht und und oder Femur und Acetabulum da was wegschleift. Mit dem Labrum ist das ganz interessant, was du angesprochen hattest. Das wird dann normalerweise entfernt, dann wird die Hüftpfanne so geschliffen, wie sie sein soll, und dann wird das Labrum wieder schön sauber einmal glatt gebügelt und wieder rangetackert, so ungefähr. Okay. Oder rangenäht mit so Kreuznähten meistens. Ja, und dann kann man gucken, wie es einem damit so wieder geht. Ist halt eine recht große Chirurgie, ne? Das wird häufig dann auch so. Mittlerweile ist man da halt auch wiederum minimalinvasiver unterwegs, aber zu meiner Zeit hätte das noch eine große OP bedarf. Ne? So, dass man da wirklich Truchhanter abschneidet und das rausluxiert und so weiter und so fort. So in den ganz aktuellen Entwicklungen bin ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass vieles halt immer minimalinvasiver wird und geworden ist. Aber ja, ne? Ansonsten, so konservativ kann ich halt auch von mir auch berichtigen. Und auch, es gibt so ein paar Studien, die ich mir auch zu Gemüte geführt habe, dass man konservativ definitiv was auch erreichen kann. Das bedeutet, du hörst auf mit dem Mist, ne? Dass du halt irgendwie guckst, was für Sportarten sollte ich lieber sein lassen, wenn ich mir das nicht völlig ruinieren will. Und was kann ich machen, was halt ganz gut ist. Und da zählt dann halt so moderates Krafttraining dazu, ne? Dass du schön wie immer Lendenwirbelsäule, Becken, Hüfte, Knie, ne? Abduktoren, Außenrotatoren, Extensoren, dass du da dabei bist und nicht die ganze Zeit irgendwie belastest und halt vielleicht auch nicht zu viel sitzt. So.
Ja.
Ja, einigen hilft Yoga, das höre ich immer mal wieder, ne? Und einigen hilft Yoga auch überhaupt nicht. Und da kann man sich auch vorstellen, so Extrempositionen, die Hüfte so vergrätschen. Häufig ist nämlich auch Flexion und insbesondere die Innenrotation, das ist halt die häufige problematische Bewegung, die da keine gute Idee ist. Wenn du so näher nach außen gehst, Außenrotation, und da kann man sich halt auch beim Gewichtheben oder beim moderaten Krafttraining halt so anpassen, dann kann man da eigentlich konservativ ganz gut über die Runden kommen.
Wir können ja demnächst mal einen Roundhouse-Kick, High-Kick Competition-Wettbewerb machen und mal gucken, wer ein bisschen höher
Ja, pass auf, ich komme nicht mehr ganz so hoch, aber ich habe es immer noch drauf. Ich wollte eigentlich mal bei dieser Bottle-Cap-Challenge mitmachen. Ich weiß nicht, ob du da mit dabei warst, dass man mit einem Rückwärts-Roundhouse-Kick den Verschluss von einer stehenden Flasche runterkickt.
Mhm. Yeah. Ja, ja. Okay. Ich üb schon mal ein bisschen.
Ja. Mal sehen. Ja. Vielleicht würde ich da nochmal ansetzen. Das Thema Innenrotation ist ja auch so ein Thema, wo ich schon öfter darüber referiert habe. Und da sehen wir in Sportarten, wenn ihr halt eine mangelnde Innenrotation habt, dass ihr es halt einfach ziemlich häufig mit Lendenwirbelsäulenbeschwerden zu tun habt. Ja, vorhin hatte ich gesagt, Ausstrahlungsmuster der Hüfte normalerweise nicht in die LWS, kaum bekannt, aber dass man da halt dann trotzdem nicht Probleme haben kann oder eure LWS-Schmerzen aus der Hüfte kommen, das ist trotzdem nicht gerade unwahrscheinlich, ne? Weil man kann sich das vorstellen, wir brauchen ja eigentlich bei jedem Schritt auch wirklich eine Hüftstreckung und auch ein bisschen Innenrotation. Wenn das nicht läuft, dann wird das halt woanders hergeholt in der Regel. Und das kann durchaus dann ISG und Lendenwirbelsäule sein.
Ja, du hattest, ich glaube, im Herbst letzten Jahres auch auf eine Studie verwiesen, die Korrelation Low Back Pain und Innenrotationsdefizit des Hüftgelenks.
Genau. Da gibt's definitiv Material dazu. Und was man da eigentlich durch die Bank weg sieht, ist eingeschränkte Innenrotation oder vor allen Dingen auch Asymmetrien, also Missverhältnis eine Seite zur anderen oder auch Missverhältnis, wenn die Außenrotation deutlich besser ist, als die Innenrotation zum Beispiel geht. Also auch da bei Rückenschmerzpatienten immer mal wieder checken, was machen die Hüftgelenke. Also ich weiß, dass das viele sowieso tun, aber das hat definitiv auch einen sehr guten Grund, warum man das macht. Das ist nicht irgendwie so ein osteopathischer Test, den man macht, weil man den mal irgendwie gelernt hat und der nicht aussagekräftig ist, sondern das hat was zu bedeuten.
Von mir gibt es noch einen klitzekleinen Tipp für die Behandlung der Leistenregion, auch im Kontext der Hüftbehandlung. Etwas lateral vom Tuberculum adductorium, also sprich vom Schambeinast, von da aus geht dann Richtung Sias ja das funktionelle Leistenband und unterteilt die beiden knöchernen Kuhlen in die Lacuna musculorum und vasorum. Und in der Lacuna vasorum haben wir Nervenbahnen, Arterien und das venöse System, und man kann sich ganz gut etwas medial von der Arterie, die da durchfließt, zwischen dem Tuberculum und der Arterie nochmal in die Tiefe sinken lassen und manchmal einen sogenannten Rosenmüller-Lymphknoten da finden, der genau da sitzt. Okay. Und diese Leisten, Lymphknoten haben häufig mal eine Menge zu tun mit Abwehrreaktionen und wachsen ja auch ein Stück weit mit ihren Aufgaben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man den einfach im Verlauf so ein bisschen von kranial nach kaudal friktierend mobilisiert, also nicht kaputt drückt oder jetzt wahnsinnig nach Schmerz sucht, aber so ein bisschen einfach die Struktur aufnimmt und sie in der eigentlichen Funktion des Gleitens nach oben und unten flutschen lässt, dass das nach anfänglich starken Schmerzen bedeutend weniger schmerzhaft wird und einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Hüfte insgesamt nicht so reflektorisch festgehalten wird.
Okay.
Try it.
Ja, sowieso sehr wichtige Region, von der du da gesprochen hast, so wirklich medial der Arterie da in die Region reinzugehen. Ja, ganz wichtig für Hüftgelenksflexionseinschränkungen auch immer häufiger.
Und ich habe es auch schon 27 Mal genannt, der Douglas-Raum, also der tiefste Beckenpunkt von vorne vom Promontorium ab so tief runter hinter Prostata oder Gebärmutter rutschen zu lassen. Das ist ein wahnsinniger Release für das ISG und das ist ein super Mobilisator für das Hüftgelenk und bei unterem Low Back Pain auch ein absoluter Gamechanger. Immer mal reingehen. Also mit Respekt und Gewebevorschub und all dem ganzen Aufklärung, weil die Leute schon manchmal irritiert sind, wie tief und wie schmerzhaft man da reingehen kann. Aber mit ein bisschen Einfühlungsvermögen und ein bisschen Zeit kommt man relativ tief und dann erstmal da verharren und warten, bis der Schmerz weg ist und dann vielleicht nochmal so ein bisschen hin und her bewegen, um das Ganze in der Bewegung nochmal zu mobilisieren. Da kommt es dann meistens am Anfang erstmal nochmal zu ein Stückchen mehr Schmerz, aber auch das lässt danach, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, diesen ganzen, diese ganze Region ein bisschen freier zu machen.
Jetzt müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Der Douglas'sche Raum ist ja meines Wissens nach das, was jetzt zwischen Rektum und Gebärmutter oder Rektum und Prostata ist, nicht wahr?
Korrekt.
Also okay, dann bist du halt indirekt am Beckenboden, wenn ich das mit deinen Fingerchen.
Ja, also okay. Ich nehme für mich persönlich nicht ein, den Beckenboden dahin durchzupalpieren. Also da sind dann doch noch einige Strukturen dazwischen, die ich einfach mit aufnehme. Aber vom Fokus kann man sich gerade bei Frauen bei dem Uterus eigentlich ganz gut orientieren und sich dann
in die Warte Lücken kurz, aber du sinkst durch den Bauchraum ein?
Ja, ja, ja. Von unten Rückenlage, okay. Angestellte okay. Beine, ein bisschen okay. Hautvorschub. Okay. Und dann mit den Fingerspitzen Richtung Symphyse zeigend so langsam nach posterior sinken lassen in die Tiefe.
Sehr schön. Da zieht sich bei mir alles zusammen gerade.
Ja, aber nee, okay. Das kriegen wir schon hin.
Krass. Machen wir mal, ne?
Ja, ich nehme auch Vaseline, ist schon okay.
Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Ja, Hüfte. Was ich auch noch gefunden habe, was ich ganz interessant fand, die häufigsten Erkrankungen, die mit Hüftschmerzen einhergehen oder beziehungsweise mit einer fortgeschrittenen Hüftarthrose, wo wirklich Probleme bestehen, sind tatsächlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das hängt sehr, sehr häufig miteinander zusammen, muss man sagen. Dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Bluthochdruck, Diabetes, metabolisches Syndrom, alles was dazugehört, das hat auch einen ziemlichen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht die Leute mit der Hüftproblematik zurechtkommen. Ne? Ich meine, kann man sich vorstellen, wenn du halt richtig diese ganzen Risikofaktoren hast, dann ja, ne, dann ist das für deine Hüfte auch nicht gerade gut, wenn da mangelnde Durchblutung ankommt oder du dich sowieso nicht bewegst und so. Das finde ich auch ganz interessant, also dass man auch da schauen kann, okay, die Zusammenhänge sind nun mal groß und dass man auch vielleicht darüber die Leute auch ein bisschen zu fassen kriegt, so ungefähr, ne. Zum Beispiel, was man immer mal wieder hört, rauchen sie, jo, wie soll das mit meinem, das hat doch mit meiner Hüfte nichts zu tun, so ungefähr. Mm. Ne? Höre ich immer wieder. Von den Bandscheiben weiß man das ja auch schon seit Ewigkeiten, dass die Perfusion der Bandscheiben auch echt im großen Stil davon abhängig ist, ob du rauchst oder ob du nicht rauchst. So. Und vielleicht kann das für den einen oder anderen noch ein Argument sein, dass man halt auch da auf anderer Ebene sich halt einfach gesünder verhält und seinen Herz-Kreislauf-Bereich im Schliff hat.
Mm. Ja, und makroanatomisch haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ist naheliegend. Also die gesamte Elastizität der Wirbelsäule, die Beckenstellung im Verhältnis zur Wirbelsäule, stehe ich stark im Hohlkreuz, ist das Becken nach vorne gekippt, nach hinten gekippt, das hat natürlich einen Einfluss auch auf die Pfanne und demnach auch auf die die Reibung im Hüftgelenk, sind die Züge der Beine einigermaßen in Balance oder ist es durch die sitzende Tätigkeit einfach etwas verschraubter? Je weniger Elastizität von allen Seiten, von oben, unten, rechts, links, je weniger Elastizität vorhanden, desto mehr Reibung entsteht auf das Hüftgelenk und je mehr Reibung erzeugt einfach, desto mehr Verschleiß. Von daher, du hast das Thema Yoga gerade schon angesprochen. Ich habe das Thema, wir müssen alle Strukturen gegeneinander mobilisieren, um bestmögliche Gleitfähigkeit zu erzeugen. It all comes down to mobility of all structures. Und wenn wir das generieren, haben wir auch die bestmögliche Langlebigkeit eines Hüftgelenks, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja, cool. Zur Behandlung vielleicht nochmal, wie knacken wir denn die gute alte Hüfte, wenn wir denken, dass die knacken müsste, sollte? Ne? Das kann ja manchmal auch durchaus anspruchsvoll sein. Wie gesagt, das größte, wichtigste, nicht das, das wichtigste, das aber festeste Gelenk auf eine Art und Weise. Ne? So richtig mit Unterdruck da drinne.
Da stark werden auch wirklich bändermäßig gehalten. Ne?
Ganz stark bändermäßig gehalten.
Die stärksten total. Bänder aller Gelenke, glaube ich.
Ja. Äußere Kapsel, innere Kapsel und so weiter. Ne? Dennoch klappt das ja durchaus manchmal, gerade wenn die Leute den Eindruck haben, ah, das sitzt da tief drinne und vielleicht denken die manchmal auch, da müsste mal geknackt werden, da kann das durchaus mal funktionieren. Und ich habe so zwei Manöver, mit denen ich das häufig probiere. Das eine ist ein ganz simpler Zug über den Beinen. Patient auf dem Rückenlage, ich fasse am Bein an, also so, dass ich den Talus so ein bisschen überspringe, weil sonst ja am Talus den meisten Zug angeht. Also das heißt irgendwie mal Ionengabel oder Unterschenkel fassen, ziehen. Bisschen Außenrotation, heute mal schön durchgeruckt und dann kann man manchmal gucken. Das Hüftgelenk knackt für mich sehr besonders. Also aus eigener Erfahrung kann ich am anderen Ende des Raumes sagen, ob dein Hüftgelenk geknackt hat, so ungefähr, weil ich behaupte, ich kann das Geräusch einordnen meistens. Ja, selbst wenn du einen Köter hörst, wenn beim Hund die Hüfte knackt, das hört man meistens auch. Das ist schon ein ziemliches Geräusch. Genau, ja, weil da auch das ISG, das Knie, das OSG, auch die können bei dem Manöver auch durchaus mal ploppen, ist ja dieser Lag-Takt, ne? Beinzug oder so, wo man halt einfach diverse Sachen manchmal gut zu fassen kriegt. Sonst kann man manchmal auch in Rückenlage mit sehr weit abgespreizten Beinen, also Flexion, Außenrotation, Abduktion so ein bisschen und dann stelle ich mich meistens auf die Innenseite, also das ist der Oberschenkel, ich stehe an der Bankkante, Oberschenkel geht um mich herum und dann hake ich mich so unter mit meinem Unterschenkel unter das Knie und kann dann so in dieser losen Position, wo die Hüftbänder entspannt sind, das Hüftgelenk manchmal so rausziehen durch so eine Körperdrehung aus dem Oberkörper.
Ach, interessant, okay. Ja,
und das ist schon ein Manöver, das ist auch nicht mit einem Mal dann gegeben. Da muss man meistens eine Zeit lang dran herumruckeln und Patient muss sich an der Bank festhalten oder immer wieder zurückrutschen, weil man ihn sonst über die Bank rüber schleift. Und das kann manchmal ganz gut funktionieren. Ne? Muss alles aber auch dann schmerzfrei sein. Also bei solchen Manövern, wo man so wirklich ein bisschen leichte Intensität benötigt oder eine intensive Intensität benötigt, da sollte man einfach mal schmerzfrei unterwegs sein.
Ja, spannend. Ich hatte gerade schon inhaltlich abgeschaltet, weil ich dachte, yo, die beiden Techniken mache ich auch. Aber ich mache die zweite Technik tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anders. Erstmal sagst du es genau richtig, muss schmerzfrei sein und um es schmerzfrei machen zu können, hat sich für mich rauskristallisiert, lohnt es sich vorher, das Weichteilgewebe einfach zu mobilisieren, damit wir schön ans Hüftgelenk kommen. Und ich mache das in Rückenlage so, dass ich das Knie maximal flektiere, die Hüfte 90 Grad flektiere, dann in maximal vorhandene Außenrotation gehe, Abduktion gehe und dann mit einer Hand die gegenseitige Sias fixiere und mit der anderen Hand am Knie einen Impuls nach dorsal gebe und dann klickt es sich manchmal auch frei. Also manchmal ist durch die Positionierung schon, manchmal brauchst du einen kleinen Impuls. Und ich mache tatsächlich, wenn es ums Hüftgelenk geht, sowohl diesen Thrust in der Longitudinalachse, die du gerade genannt hast, als auch die andere, weil es sich meiner Meinung nach gezeigt hat, dass die eine Person auf die eine Technik besser anspringt und die andere auf die andere. Und es lohnt sich, beide auszuprobieren, weil selbst wenn die eine nicht geklickt hat, dann lohnt es sich, das mit der anderen zu machen. Manchmal löst es sich da auch.
Ja. Never stop with one plop auch. Ne? Wenn es in der eine Richtung geknackt hat, kann es sein, dass es in die andere Richtung auch noch passieren könnte und müsste und wichtig ist.
Never stop with one plop, ja. Das ist so ein FDM-Spruch, oder?
Ich glaube, ja.
Ja.
Habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, da haben wir doch schon einiges zusammengeschmissen zum Thema Hüftgelenk.
Ich glaube auch.
Ja.
Schönes Gelenk, kann man gut mitarbeiten.
Ja, finde ich auch, schönes Gelenk.
Und ja, muss man auch immer, weil natürlich auch sehr nah an primären Geschlechtsorganen, muss man immer gut Aufklärung betreiben, gute, klare Griffe ansetzen. Ich mache es immer ganz so, ich erkläre kurz anatomisch, was ich vorhabe, wo meine Hand jetzt hingeht. Und damit habe ich dann noch nie Probleme gehabt. Mhm. Gerade wenn man so an den Adduktoren und medial vom Bein sich in Richtung Becken entwickelt, dann müssen die Vorgänge schon klar sein, wer da so rumfummelt und streichelt und irgendwie mit keinem klaren Griff dran ist, das könnte irgendwie missinterpretiert werden. Aber ja, macht ihr schon alle. Ihr seid ja alle Top-Osteopathinnen und Osteopathen, die uns zuhören.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Pause über.
So ist das. Bis gleich.
Da sind wir wieder nach der Pause. Wir schließen die heutige Folge, weil wir uns schon ziemlich in Rage geplaudert hatten, jetzt auch direkt ab. Zuerst mit unseren Playlist-Empfehlungen, der Musikantenknochen-Playlist für Spotify und im Anschluss mit der Kette. Bei mir auf die Playlist kommt ein Song von einer Künstlerin, die seit vielen, vielen Jahren anscheinend gute Hüften noch hat, weil sie für ihren Hüftschwung bekannt war. Und das ist zum Beispiel Madonna zum Beispiel.
Ah, okay.
Die war noch nie auf unserer Playlist. Okay. Wo, was dachtest du?
Warte, wie heißt sie? J-Lo, ja, genau.
Ja, da denkt man ja
oder, an oder Shakira ist auch
auf jeden Fall bekannt auch dafür. Gut. Ja, ja, okay. Hips Don't Lie gibt es dann.
Ja, ja, stimmt, das ist der Track.
Den,
ja,
den Song finde ich aber nicht so cool, muss ich sagen. Ja. Ein Song, den ich ziemlich cool finde, der auch nicht so poppig ist, von Madonna, Black Honey.
Okay,
don't know. So eine kleine B-Seite.
Auch. Alles klar, okay.
Ja. Und dann Thema Hüftgelenk auch, der schweizerische Künstler Faber, dessen Album, von dem der Song ist, ziemlich gut war. Der Song, wem du es heute kannst besorgen. Das verschiebe nicht auf morgen, denkt man. Es geht ein bisschen anders weiter, auf jeden Fall. Der kommt auch noch mit auf die Playlist.
Okay. Ja, ich hänge mich musikalisch noch so ein bisschen an meiner Black Week von dieser Woche auf. Irgendwie bin ich ins Feuer oder in das Pistolen- und Gewehrfeuer des Schicksals geraten. Und dazu hat José González einen Track gemacht, der heißt Line of Fire. Und da versuche ich mich jetzt gerade wieder so ein bisschen von zu emanzipieren und rauszukämpfen. Und da nehme ich mir als Vorbild und zweiten Track von den Rolling Stones Street Fighting Man. Und das sind meine beiden Tracks für diese Woche. In diesem Sinne kann es nur aufwärts gehen. Fingers crossed. Und nur wer am Boden liegt, weiß auch hinter den Gipfel zu würdigen.
Ja, wir kriegen dich da schon wieder raus, Dennis. Ja, okay. Nicht, dass du dich am Mikrofon aufgeknüpft hast oder so nächstes
Mal. Ja, aufknüpfen kannst du dich jetzt mal an einer Kette, mein Lieber. Und zwar bist du diese Woche dran. Okay. Und jetzt werde ich mal so zwei ganz unwirkliche Strukturen miteinander verbinden. Die Trachea, also sprich die Luftröhre, die verbindest du mir mal, ach, was weiß ich, wir hatten Hüfte mit dem Sigmoid, einem links im Unterbauch liegenden Teil des Dickdarms. Trachea, Sigmoid, los geht's.
Der abschließende Teil des Darms, also oben nach unten. Bei der Trachea denke ich auch immer gerne an den Laryngeus recurrens, ne, dieser Vagusanteil, glaube ich, der da so einen Bogen drunter macht. Den lassen wir aber mal lieber liegen. Das ist mir ein bisschen zu heikel, gerade mit meinen anatomischen Kenntnissen.
Der geht eher nach oben.
Was, geht dann wieder nach oben, ne? Genau. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen
nicht auf die Schulter, sondern zum weiß nicht, wo du deinen Sigmoid hast. Also wenn ich daran aufknüpfen willst, ich habe schon Filme von Machete gesehen, da hätte das anatomisch funktioniert. Aber das ist für heute. Heute sprechen wir von Physiologie.
Okay. Also, gehen wir mal davon aus, ich will das mal funktionell angehen. Da habe ich jetzt eine Idee. Du hast ein Problem mit der Trachea, du hast ein Problem mit dem Schildknorpel, beziehungsweise besser gesagt mit den Stimmbändern. Du hast da eine Entzündung und oder du sprichst immer mit zu viel Druck in der Stimme. Das heißt, es wird immer zu viel Druck aufgebaut im Thorax oder im ganzen Bauchbereich, sodass du gegen deine Stimmbänder immer so gegenarbeitest und die Stimmbänder dann halt Probleme kriegen. Entzünden sich oder bilden so kleine Knötchen und du musst ständig den Druck aufrechterhalten im Thorax oder auch im Bauchraum. Und wenn wir halt eben da immer zu viel Druck drin haben, dann leitet sich dieser Druck ja auch durchaus vom Thorax auf das Abdomen weiter. Ja, wir alle wissen, wenn wir Druck nach unten rauskriegen wollen, beim Toilettengang, bei der Geburt, müssen wir tief einatmen und dann halt ein bisschen drücken und ein bisschen pressen. Ne? Und das halt alles immer mit Augenmaß, um das nicht zu übertreiben.
Ja, eher locker lassen, nicht pressen.
Ja, genau. Weiß ich, nicht übertreiben. Und so kann man sich das schon vorstellen, wenn da ständig zu viel Druck ist, dass da dann halt eben auch über das ganze Abdomen auf den letzten Abschnitt oder letztes stimmt nicht so ganz, das Rektum wäre ja das letzte, dass wir da dann halt auch Probleme im Sigmoid kriegen. Ne? Jeder weiß, dass Hämorrhoiden ein Problem sein können bei zu viel Druck und so, dass man da dann besonders vorsichtig, entspannt hocken soll auf dem Schacht. Und ja, du kannst es dir vorstellen, das ist ja meine Kette. Zu viel Druck im Bauchraum wegen zu enger oder wegen entzündeter, knotiger Stimmbänder. Und da setze ich nach unten auf. Das Sigmoid wird die ganze Zeit beansprucht und muss da halt etwas abpuffern.
Ruf mich an, wenn du dem ersten Patienten mit dieser Kette geholfen hast.
Wie soll ich?
Okay, schönes Bild. Ich bin ja immer ein bisschen großzügiger als du mit der Erlaubnis der Ketten. Nehmen wir.
Okay, ja, umgeht so ein bisschen diesen anatomischen Possibilismus, sondern bezieht sich auf physiologische Vorgänge im Körper.
Da ist gar kein Possibilismus dabei, was du genannt hast. Klaas, ich wünsche dir und deinen Patienten, dass ihr gute Ketten findet, die euch helfen, wie ein Hamburger Goldkehlchen zu singen oder aber auch auf den Donnerbalken zu gehen, ohne Probleme zu haben. Wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder und in diesem Sinne versuche ich mich jetzt aus meinen Löchern wieder frei zu kraxeln und rauszuholen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Au revoir, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal im Knochenjob-Podcast.